Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute brechen wir aus unseren Vaults aus und schauen die Serie Fallout. Oder haben die Serie Fallout geschaut und besprechen sie heute. Und der Jo hat gnädigerweise zugestimmt, dass ich ihm die Moderation übergeben darf, um nicht ständig in irgendwelche Fettnäpfchen reinzutreten, weil tatsächlich diese Serie, beziehungsweise die ersten zwei Episoden der Serie, die wir heute mehr oder weniger besprechen werden, meine erste Berührung mit dieser Franchise war. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, was da sonst so abgeht. Ich weiß nicht, was alles Kanon ist, was Allgemeinwissen ist rund um die Serie. Ich habe null. Außerdem, was in diesen ersten zwei Folgen vorgekommen ist. Und deswegen danke, Jo, dass du das übernimmst. Ich hoffe, du kannst da, oder ich weiß, dass du damit mehr Wissen durchführen kannst, weil du hast die Spiele gespielt, richtig? Oder ein Spiel zumindest.
Ja, gehen wir nachher drauf ein. Ich würde vorschlagen, also mein Vorschlag wäre, dass wir einfach mal mit einer kleinen Fragerunde starten. Also ich stelle dir ein paar Fragen, die darauf abzielen. So, wo ich bin einfach neugierig, was weißt du jetzt nach diesen zwei Folgen über die Welt?
Können wir sehr gern machen, aber hilf mir noch bei einem, um unsere Zuhörenden auch darauf vorzubereiten. Wie sehr müssen wir jetzt auf Spoiler achten und nicht? Oder ist selbst das schon ein Spoiler?
Ich würde, bevor wir wirklich in die Handlung eintauchen, mal kurz allgemein bei Fallout bleiben. Ja. Also das gemeinsam mit dir erarbeiten, weil mich einfach interessiert, wie das wer sieht, der quasi noch nie mit in Berührung war.
Yes. Also ich kann eh nichts spoilen, bis auf die ersten vier Folgen, aber ich werde auch Handlungsspoiler außen vor lassen erstmal.
Die Spiele sind praktischerweise nicht allzu große Spoiler, weil sie alle davor spielen. Mhm. Genau, und dann würde man halt nochmal den Spoiler-Gong kurz aktivieren, wenn wir dann über die Folge reden.
Alles klar.
Gut.
Also die Prämisse werden wir besprechen und unsere Meinung und sonst allgemein halten und nichts zur Handlung vorwegnehmen.
Vielleicht vorher, bevor wir wirklich dann irgendwie wirklich da jetzt in Spoiler-Territory gehen, dass wir nochmal kurz sagen, hat es uns gefallen, hat es uns nicht gefallen in die Richtung.
Passt.
Wie man es halt immer machen.
Yes, passt. Also noch keine Spoiler. Nur mein Unwissen wird jetzt zur Schau gestellt.
Nein, überhaupt nicht. Also, ich werde ganz harmlos beginnen. Ich frage dich einfach mal, was sagst du so, oder sprich dich Postapokalypse an?
Ja. Postapokalypse ist schwierig, weil da gibt es natürlich auch von bis, ja. Aber ich sage mal so.
Warte mal, lass mal Zombies weg, weil das haben wir letzte Folge schon sehr ausführlich besprochen.
Eine gute Aussparung. Ich mag so MacGyver-mäßiges, ja. Also alles, wo Leute irgendwie sich Sachen einfallen lassen müssen, um zu überlegen und sowas. Sowas mag ich schon sehr gerne.
Zählt da Mad Max dazu?
Nee, schwierig. Das ist halt schon sehr, es ist fast Fantasy, würde ich sagen. Aber ja, auch. Also ich mag auf jeden Fall Mad Max Fury Road sehr gern. Freue mich schon sehr auf die Furiosa jetzt.
Hast du gewusst, dass auch schon ein weiterer Teil für 25 angekündigt ist?
Wusste ich nicht. Okay, interessant, ja.
Habe ich auch gerade rausgefunden, nämlich wie heißt The Wasteland, wieder mit Tom Hardy.
Ah, interessant, cool. Nein, wusste ich nicht. Schauen wir mal, was das wird. Ansonsten, ich lese jetzt gerade wieder, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, ich lese jetzt gerade wieder das Buch Shades of Grey, nicht zu verwechseln mit 50 Shades of Grey, ich rede von Shades of Grey.
Vom Ford.
Richtig, vom Jasper Ford. Da lese ich gerade wieder den ersten Teil, weil jetzt endlich, ich glaube mit, ich weiß nicht, wie viel waren es, 10 Jahre oder so Verzögerung, ist jetzt der zweite Teil rausgekommen. Und als Vorbereitung für den zweiten Teil lese ich gerade nochmal das erste Teil, das erste Buch. Und das spielt so in, sie nennen es nicht Apokalypse, aber das Ereignis oder so ähnlich, ja. Also ich lese es auf Englisch, weiß nicht mehr, im Kopf würde ich so ungefähr mit das große Ereignis übersetzen oder so. Also irgendwas ist passiert in dieser Welt und ich mag das sehr, wenn man dann durch die Linse der Leute, die die Vorwelt nicht kannten, eine Welt neu erfahrt. Sowas finde ich schon sehr spannend immer, ja. Weil da kommen halt so Sachen vor wie ein Caravaggio wird gefunden und der heißt dann aber halt nicht wieder Caravaggio, wie wir dieses Werk nennen, sondern die böst reinblickende Frau, die dem Bärtigen den Kopf abhaut oder irgendwie
das
so.
Das klingt ja nach Ford.
Ja, genau. Und insofern, ich kann dem was abgewinnen. Mehr, glaube ich, als dem Zombie-Genre tatsächlich. Also je MacGyveriger das wird, desto gern. Und, was natürlich auch dazu kommt, Retrofuturismus hat auch seinen Charme.
Ja, lieber Mo, du hast gerade gewonnen, dass ich auf deinen Pile hinter Firefly einfach noch Fallout 3 zumindest drauflege.
Das Spiel.
Weil ich glaube, dass es dir sehr gefallen wird. Das, was du gerade beschrieben hast, solche Erlebnisse gibt es sehr viele in Fallout. Zum einen, weil fast alle Fallouts damit beginnen, dass du halt als naiver Bunkerbewohner den Bunker verlässt. Und du weißt zwar die Vorgeschichte, also du weißt, was bis 2077 passiert ist, sprich unsere Geschichte mehr oder weniger. Du weißt aber halt nicht, was in den 200 Jahren passiert ist, während du im Bunker gesessen bist. Das heißt, jedes Mal, wenn du da in dieses Wasteland rausstolperst, hast du genau das, nämlich diese Linse durch die Spielfigur, und du musst halt alles quasi neu entdecken und erleben und begreifen lernen und verstehen, warum was wie funktioniert. Und du hast halt auch so Sachen, wie dass du halt, keine Ahnung, von irgendeiner Questgeberin den Auftrag kriegst: Hey, geh doch mal darüber und find mir die Stradivari, die da in dem Bunker rumliegt, weil ich würde gern Geige spielen. Also du hast also so random Dinger, die aber halt, wie du gerade gesagt hast, dieses Gemälde. Also solche Sachen werden einfach in die Welt einbaut und halt auch mit der eigenen Lore, die dann, also mit Nuka-Cola und mit Vault-Tec und diesen ganzen Sachen, die du jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen kennengelernt hast, einfach kombiniert. Ja, und natürlich Retro Future ist auch sehr, sehr
Ja.
prägnant.
Ja, wir haben uns ja vor der Sendung kurz unterhalten. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob in der ersten Folge überhaupt eine Jahreszahl genannt wird. Also es ist klar, dass wir in einer Art Zukunft sind, die aber trotzdem ein bisschen ausschaut wie unsere 50er, 60er Jahre.
Genau, ja.
Und dass wir dann auch einen Zeitsprung machen. So viel habe ich gesehen, aber ich wusste nicht, dass wir, also jetzt aus der Serie, es steht überall auf der Wikipedia und in den Begleitmaterialien, dass es eben das Jahr 2077 ist, wo dieses apokalyptische Ereignis dieser Welt passiert. Das ist die Prämisse, das sind die ersten, weiß nicht, 5 Minuten. Ja, und selbst das wusste ich nicht, bevor ich nicht in die erste Folge reingeschaut habe, muss ich echt zugeben.
Ja, ich meine, also ich glaube, es wird gerne als Alternate History geführt. Es ist halt, spielt schon irgendwie in der Zukunft und es ist auch viel von dem passiert, was in unserer Vergangenheit passiert ist. Also Battle of Hastings und solche Sachen. Also ich weiß es, weil ich gerade auf der Fallout-Wiki war, die eine wirklich, wirklich sehr, sehr ausführliche Timeline dazu hat, wo eben auch solche Sachen genannt werden, die halt wohl irgendwo in irgendeinem der Spiele mal am Rande erwähnt werden, und dann hat es gleich irgendwer fleißig in die Liste eingetragen, dass das stattgefunden hat in der Welt. Aber also wir sind halt 2077 in dieser Parallelwelt und in dieser Alternate History, die aber vom Stil her und von der Technologie her eigentlich in den 50ern stehen geblieben ist und halt Vollgas Atompunk ist. Also du hast halt, selbst der Kühlschrank ist so quasi nuklear betrieben daheim, und jedes Auto ist nuklear betrieben und
Und die Fernseher sind halt noch annähernd rund, also noch keine
genau, ja.
Flatscreens oder sonst irgendwas.
Und Roboter sind lustige silberne Kugeln, die halt ein bisschen so ausschauen wie Sputniks und mit einer lustigen Stimme reden. Und die Autos haben alle dieses geile 50er-Design. Also das Design finde ich von der Fallout-Welt schon sehr, sehr prägend. Und das ist auch irgendwie ein unique selling point, dass es von so Postapokalypsen wie Mad Max oder keine Ahnung, The Road oder so abhebt. Okay, du hast gesagt, du hast einfach keine Kontaktpunkte mit Fallout gehabt. Warum nicht? Also,
Ist
ohne
eine
dass das
gute
ein Vorwurf
Frage.
ist? Oder was
Also,
hast du gewusst über Fallout vor einem Jahr, wenn ich dich vor einem Jahr gefragt hätte?
dass es ein paar Teile gibt, aber ich habe auch jetzt erst im Zuge der Recherche für unsere Besprechung herausgefunden, dass das erste Fallout echt schon alt ist und noch so noch richtig pixelig war und noch
Ja.
wenig 3D, mehr so isometrisch. Ich wusste, dass halt die letzten von Bethesda gemacht worden ist, aber eben auch, ich glaube, seit dem dritten Teil oder so, gell?
Genau, ja.
Das war es dann auch schon. Dass es um Bunker geht, aus denen manche Leute dann eben entkommen und dass dann draußen offensichtlich irgendwie, ja, ich glaube, Wasteland nennen sie es oder so, oder wie hast du es
Ja.
genannt? Oder The Waste, ja. Dass sowas existiert und dass es eben, ja, dass man sich da der Welt so ein bisschen erwehren muss, weil die offensichtlich gefährlich ist und ich glaube auch nuklear war so ein bisschen,
Und ist.
ja genau, dass das ein Thema ist, also sprich Mutanten und derlei Sachen. Und sonst, was wusste ich? Ich glaube, irgendwann konnte man mal sehr viel Basis bauen und dass viele Leute sehr viel Zeit damit verbringen.
Das war's Vierer.
Und ich glaube, dass es oft auch sehr Bethesda-mäßig janky ist, dass irgendwelche Bugs, dass dann irgendwelche Sachen in Bäumen hängen, die nicht da hängen sollten und so.
Also ich glaube vor allem, dass 76, das ja eigentlich ein Online-Spiel war, vor allem durch die Bugs am Anfang sehr negativ aufgefallen.
Das ist ja also auch der letzte große Teil sozusagen, oder? Ja, wenn man jetzt mal kleinere Spin-offs und Mobile Games und so weiter ausklammert.
Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt Singleplayer spielbar ist. Aber die Prämisse finde ich eigentlich ganz cool. Also es geht um Vault 76. Und es spielt vor allen anderen Teilen. Es spielt 2102, also weiß nicht, knappe 30 Jahre nach dem Großen Krieg. Und quasi Vault 76 wird geöffnet. Draußen ist alles komplett im Eimer. Und die Vault-Bewohner sind jetzt zur Wiederbesiedelung, strömen die erst raus. Hm. Und das ist natürlich für ein Online-Spiel cool, weil du quasi nicht nur einen hast, der rausrennt, sondern weil halt viele rausrennen.
Aha, okay.
Also von der Idee her eigentlich ganz cool. Ich habe es nicht gespielt, keine Ahnung. Schert mich auch überhaupt nicht, weil ich finde, Bethesda ist eine Firma, die groß für Singleplayer-Spiele ist und was die da erst mit diesem Multiplayer-Schaß immer wieder probieren, weil wahrscheinlich irgendwelche geschissenen Shareholder finden, dass das gerade im Zeitgeist liegt. Es funktioniert nicht. Gebt es auf, macht es weiter, gute Singleplayer-Spiele, ihr Deppen.
Ja, da gab es letztens, ich kann das jetzt leider nur Secondhand-mäßig sagen, weil ich selber nur im Podcast gehört habe, aber da gab es eine Aufstellung, welche Leute, also wie viele Leute, wie viel Zeit mit welchen Spielen verbringen und irgendwie, ich glaube, 92% der Spieler sind quasi älter als 2 Jahre und sind halt unsere Fortnites, unsere Roblox, unsere Minecrafts.
Ja.
Und jeder will halt gern so diese Forever-Games haben und der Rest, die 8% sind halt dann klassische Singleplayer-Spiele. Also ich weiß jetzt nicht.
Baldur's Gate 3, letztes Jahr hat das nichts.
Selbst Baldur's Gate 3, genau. Und selbst Starfield sind da eigentlich noch kleinere Spiele gegen die großen. Wobei natürlich, wie genau das gezählt ist, kann ich jetzt nicht behaupten. Ja. Und aber ja, schweifen wir vielleicht ein bisschen ab. Aber Bethesda ist aus ihrem Grund tatsächlich, habe ich noch nie so den vollen Zugang gefunden. Ich habe
Starfield hast schon ordentlich genördet, oder?
Na, nicht wirklich. Ich habe viel Zeit investiert, aber gefühlt die Hälfte der Zeit habe ich mit Inventarmanagement verbracht, ja. Weil das so ein bisschen mein Ding ist. Ich will halt ein aufgeräumtes Inventar haben und ich will halt nichts zurücklassen müssen, was ich zu Geld machen kann. Und deswegen bin ich halt dauernd beschäftigt damit, was ist jetzt billig, was muss ich jetzt loswerden, weil man kann ja nur so viel tragen und nur so viel transportieren. Ich überlege gerade, welches Elder Scrolls ich gespielt habe. Ich glaube das
Skyrim wahrscheinlich.
Skyrim, genau. Das, wo man auf dem Wagen aufwacht, als Gefangener.
Ja, ich glaube, das war Skyrim. Ja,
genau, aber habe ich auch nicht lang gespielt. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, warum, weil zum Beispiel Witcher habe ich sehr wohl im dreistelligen Stundenanzahl gespielt, ja. Also über die 100 Stunden hinaus mit den DLCs zwar, aber trotzdem. Was ja, glaube ich, vom Gameplay nicht so viel anders ist. Also Open World, schon, RPG, also, okay.
Also weil Witcher ist viel mehr Story-driven, das ist viel, viel, sag ich mal, cineastischer, während die Bethesda-Spiele viel mehr sandkastenmäßig sind.
Okay.
Also ich sag mal, Bethesda ist nicht bekannt für great Story-Writing, sondern die sind bekannt dafür, dass sie geile Welten bauen. Mhm. Und du musst dir deine Abenteuer mehr oder weniger selber zimmern und wenn es nebenbei die Main-Quest auch noch machst, schön. aber also ich habe zum Beispiel Skyrim so gespielt, dass ich gesagt habe, am Abend nach der Uni, ich spiele es noch so lange, bis ich einen Drachen getötet habe und in einem Dungeon drin war. Und das hat manchmal 20 Minuten dauern, manchmal eine Stunde. Aber so hat man es gut spielen können, ohne dass ich jetzt viel auf die Mainquest und diesen bösen Drachen gebe.
Mhm.
Und dann hast du halt bei den Bethesda-Spielen öfter so Entscheidungen, nimmst du jetzt die Fraktion oder nimmst du die Fraktion? Das hast du auch bei Fallout die ganze Zeit. Mhm. Bist du auf der Seite der Brotherhood oder bist du auf der Seite von denen? Sind mal mehr, mal weniger moralische Dilemma. Sowohl bei Skyrim als auch bei Fallout sind alle Seiten meistens ein bisschen scheiße. Und ja, musst dich halt entscheiden, wer für dich am wenigsten scheiße ist oder wer die coolsten Rüstungen hat. Darauf läuft oft raus.
Ja, na, aber also generell habe ich zu Bethesda-Spielen jetzt, auch wenn ich es gespielt habe, noch nicht so. Aber es kann auch reiner Zufall sein, ja, dass halt einfach zeitlich nicht passt hat, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt nicht die Zeit gehabt habe für so ein. Weil es sind ja alle Spiele, wo man sich doch gut drin verlieren kann, wenn man will. Ja. Und das hat vielleicht jetzt einfach zeitlich nicht ganz geklappt. Also bei Starfield war es tatsächlich so, dass ich dann immer bewusst gesagt habe, Oh, ich warte jetzt auf die Patches, bis die angekündigten Patches kommen, die halt Inventarmanagement und so weiter verbessern.
Sind die schon da?
Kann ich wahrscheinlich ja, aber ich bin dann nicht mehr zurückgekehrt. Ja, ich hab's. Ich glaube, ich habe es sogar noch installiert und es braucht noch immer 200 GB auf der Xbox oder so. Nein, nicht 200, aber es ist ordentlich viel. Aber ich bin dann nicht mehr zurückgekehrt tatsächlich. Ja. Und wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich werde es auch nicht mehr. Jetzt kommen dann andere Spiele und dann werde ich die spielen und ja. Der Tag
ja, hat ich weiß auch nicht. Stunden. Starfield hätte mich prinzipiell interessiert, aber irgendwie hat es, bei mir war es halt dann auch so, ich habe gewusst, also ich brauche nicht anfangen, bevor ich da jetzt nicht mindestens 3 Stunden ja, davor sitzen kann.
Das sind so All-In-Spiele ein bisschen, gell? Kann man ja, nicht nur ein bisschen, ja.
Die Zeit habe ich halt jetzt irgendwie momentan nicht dafür. Na passt, ja, also ich glaube rein prinzipiell, ich tue mir gerade schwer, wenn du sagst, dass dich so das Bethesda Gameplay irgendwie nicht so reizt und es ist ehrlicherweise wurscht, ob du Fallout, Skyrim oder Starfield spielst, ohne dass ich Starfield gespielt habe.
Ja.
Aber sie haben halt ihre Formel, die ja, finde ich, das, was sie machen wollen, gut kann, nämlich eben einfach coole Sandkästen dir bieten.
Ja.
Zum Entdecken, also es geht halt wirklich ums Entdecken. Das hast du schon bei Witcher auch ein bisschen. Aber ich finde, Witcher ist halt trotzdem mehr einfach so dieses, du bist ein Teil dieser Welt und nicht so, mach mal, was du willst. Sondern es geht halt schon um diese große Verschwörung und schau, dass du da irgendwie die Ciri rettest oder was auch immer. Mhm. Ja, okay, gehen wir zur Serie. Was hast du jetzt nach den ersten 2 Folgen, was weißt du über die Lore? Wie würdest du die beschreiben? Also mich interessiert einfach, ob in diesen ersten 2 Folgen ansatzweise irgendwelche Informationen gekommen sind, dass du irgendeinen Plan von dieser Welt hast.
Ja.
Ich finde nämlich ehrlicherweise nicht so wirklich.
Sollen wir dann aber mal unseren Spoiler-Gong schlagen, bevor ich
mach mal einen Spoiler-Gong, bevor wir uns
aber, oder dann reden wir noch ganz kurz, wie wir es gefunden haben, weil das passt eigentlich eh ganz gut dazu, weil mein Ersteindruck ist nämlich der, ich fühle mich so ein bisschen wie erste Season Lost. Also ich sehe, dass da Geheimnisse sind, die ich gerne erfahren würde. Ja, es gibt mal immer mal wieder so ein Happen. Ja, in Lost war es, weiß ich nicht, ein Eisbär oder ein Pferd am Strand oder sonst irgendein Scheiß, ja, wo du denkst, okay, irgendwas geht da ab. Offensichtlich ist da mehr dahinter als nur dieser Strand. Ja. Und das ist halt hier auch. Irgendwas ist da. Also wir können dann gleich über die Lore reden. Aber ich weiß noch nicht ganz was, weil sie, so wie sie aufgebaut ist, sind es halt am Anfang eher disparate, getrennte Blickwinkel, die uns eine Welt zeigen, die zuerst mal gar nicht so wirkt, als würden die Geschichten alle in derselben Welt spielen. Die sind für mich, und ich glaube auch absichtlich, sehr unterschiedlich. Ja. Und das heißt, ich weiß noch nicht ganz, auf was jetzt eigentlich das rausläuft und wie die Charaktere jetzt wirklich so drauf sind. Ja. Also ich bin sehr froh, dass unsere Hauptfigur nicht so naiv ist, wie sie im ersten Moment wirkt, ja. Sie hat offensichtlich mehr drauf, als nur doof im Bunker zu sitzen. aber ganz weiß ich noch nicht, was ich von ihr halten soll, ja. Und auch die anderen Figuren, ich weiß noch nicht ganz, ja. Und das ist so ein bisschen das, warum ich mich noch nicht ganz auf eine, wie soll ich sagen, eine Wertung einlassen kann. Aber ich bin neugierig, immerhin, ja. Und es ist bisher halt eher so eine. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut von dem, was du so über die Bethesda-Spiele erzählt hast. Es ist mehr so eine Welt, in der halt ein paar Leute rumtaumeln und nicht so diese eine große Geschichte, der wir jetzt folgen werden. So fühlt sich's halt an. Ja, da hat jeder sein eigenes Ding und manchmal kreuzen sich die Pfade unserer Charaktere, manchmal nicht. Aber es ist jetzt zumindest jetzt nach den ersten Folgen noch nicht die eine Geschichte, durch die wir durchgezogen werden mit dem Auserwählten und der Heldenreise und weiß nicht. Und das kann natürlich jetzt gut oder schlecht sein. Da müsste ich jetzt noch weiterschauen, aber ich glaube, ich werde weiterschauen. Und das ist ja auch schon mal ein Qualitätskriterium.
Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Gut. Und die Welt so generell findest du schon reizvoll, dieses Retro-Futurism?
Definitiv, aber je nachdem, wo wir uns gerade aufhalten, ist ja da mehr oder weniger davon da. Also ich würde gern mehr Lore erfahren, aber ich bin noch nicht ganz sicher, ob die Serie mir diese Lore auch geben wird. Ja? Also es wirkt schon alles so, als wäre da sehr viel Lore im Hintergrund, aber wie viel davon nach außen gekehrt wird, weiß ich halt noch nicht. Mal schauen. Und würde ich aber gern durchaus Ich sag mal so, ein bisschen Exposition, ich hätte gar nicht so viel dagegen. Aber also wie fandest du?
Seufz. Vorweg, also ich möchte mal kurz eine Gamester-Headline, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber die Headline war, warum uns Fallout besser gefällt als das großartige The Last of Us.
Oh, okay.
Finde ich sehr große Worte. Würde ich so nicht unterschreiben. Ich bin fast durch, ich bin jetzt bei Folge 6 oder 6,5 sowas rum, weil ich dann halt immer mitten in der Folge einschlafe, weil ich alt und müde bin und erschöpft. Nach den ersten zwei Folgen wollte ich wirklich nicht weiterschauen. Es hat mir, ich habe mir gedacht, es schaut aus wie Fallout. Ich mag die Hauptfigur total gern. Ich finde die total cute irgendwie. Aber irgendwas hat mir gefehlt. Ich habe mir gedacht, das ist nicht Fallout. Es schaut aus wie Fallout. Das tut, als wäre es Fallout. Aber es ist nicht Fallout. Das ist für mich nicht das, was, es gibt mir nicht diesen Vibe, den ich will. Also aha. Fallout muss mehr sein als ein runder Bildschirm und Nuka-Cola-Schilder. Und also ich kann es dir nicht mal genau sagen, was mir dran. Für mich hat es sich angefühlt, okay, sie nehmen lauter Elemente, sie nehmen die Power-Rüstung und sie nehmen die Brotherhood of Steel und sie nehmen die Vaults und sie nehmen blau-gelbe Anzüge. Und sie schmeißen das hin und sagen so ja, das ist das Fallout, take it. Und diese Mysterien, dieses Entdecken der Welt und auch der Humor, ich finde die ersten zwei Folgen geizen sehr mit Humor. Also für mich hat es nicht diesen Fallout-Humor.
Aber ich habe, glaube ich, schon erkannt.
Schild oder so, das kann schon mal sein.
Naja, zum Beispiel so das mit den Cousins und so. Und jetzt, wie gesagt, noch keine Spoiler, aber der Cousin-basierte Humor, den fand ich ganz, ganz lustig. Okay. Schön zynisch sozusagen, ja.
Okay, ja, stimmt, ja, voll. Gut, ich versuche mich weiterhin ohne Spoiler noch zu halten. Also die ersten zwei Folgen haben mir sehr wenig gegeben. Ich frage mich, wofür brauche ich da einen Mr. Nolan für diese Serie? Also es ist so ein bisschen wie Guy Ritchie, der alle Dinge macht.
Wir müssen sagen Jonathan Nolan.
Jonathan Nolan, trotzdem ist es ein großer Name.
Definitiv. Hat damals, oder machen sie es immer noch? Ich weiß gar nicht. Er und seine Frau haben ja zum Beispiel Westworld gemacht. Ja. Oh, Fun Fact. Ich habe gelesen, sein Bruder Christopher Nolan ist neuerdings seit März Sir Christopher Nolan.
Absurd.
Absurd, ja.
okay, diese Briten.
Also, Jonathan Nolan hat die ersten drei Folgen Regie geführt, aber er ist nicht Showrunner. Muss man auch sagen.
Ich finde halt, man braucht ihn auch nicht um Regiesessel. Vor allem, weil mich sogar irritiert, stilistisch finde ich, passt Folge 1 und 2 zum Beispiel nicht zusammen. Du hast diese blöden Einblendungen mit den Namen. Hast du in Folge 1 und die hast du dann nie wieder.
Okay.
Und da denke ich mir auch, why? Dann macht es halt in Folge 1 auch nicht. Das passt einfach nicht. Also das hat mich zum Beispiel total gestört und durch die ganze Serie, soweit ich sie jetzt geschaut habe, stört mich, dass die Szenarien irgendwie so random wechseln. Also sie gehen, einen Moment gehen sie in der Wüste, im nächsten Moment sind sie im Wald, im nächsten Moment sind sie in einer Beton... Ja. Also diese, was man bei in den letzten Staffeln Game of Thrones gern kritisiert hat, diese Fast-Traveling, das finde ich in der Serie extrem. Also es macht für mich keinen Sinn, dass sie gerade noch am Strand durch die Wüste gehen und dann einfach eine Szene später sind sie in einem schönen grünen Wald.
Über den Hügel.
Ja, also diese Übergänge stören mich ein bisschen, vor allem, weil ich mich ehrlicherweise nicht an einen schönen Wald erinnern kann in den Spielen. Gut, wir haben es vorher schon gesagt, die Serie spielt nach den ganzen Spielen. Vielleicht ist in den 100 Jahren seit Fallout 3 es sind nicht mal 100 Jahre, es sind 30 Jahre. Gut, vielleicht sind in diesen 30 Jahren schöne grüne Wälder durch die atomare Verseuchung gesprießt, keine Ahnung. Aber Fallout ist für mich halt schon eher Wasteland mit verdorrten Bäumen, mit kaputten Autobahnbrücken und nicht schönen grünen Wäldern. Mhm. Die fast so ein bisschen mittelalterlich, so ein Gaukler wandert durch einen Wald und trifft andere verrückte Gestalten. Also das stört mich durch die ganze Serie. Aber ich möchte dazu sagen, ab Folge 4 wird's okay und ab Folge 5 finde ich es ziemlich großartig.
Okay.
also ab dem Zeitpunkt, wo der Nolan nicht mehr mal schießt. Das ist nicht unbedingt was mit ihm zu tun haben muss, aber Folge 4 hat mich so ein bisschen intrigued. Und ab Folge 5 ist es eigentlich wirklich das, was ich in Fallout will. Also sprich, weirde Mysteries, die es zu entdecken gibt und Verrücktheiten in der Welt und Humor. Und also ab da finde ich, geht's für mich voll los und ich werde nach unserer Folge heute definitiv noch die Folge 8 gucken, damit ich es durch habe.
Sehr cool.
Ja. Also, ich finde, man muss sich durch die ersten paar Folgen durchkämpfen, was ich prinzipiell eigentlich verachtenswert finde, weil ich einfach finde, dass eine Serie nicht so mit deiner Zeit umgehen sollte, aber ja, ich finde, es wird dann. Von mir aus könnte man jetzt den Gong schlagen.
Dann schlagen wir den Gong. Bon. Also, es ist jetzt Spoiler für die ersten zwei Episoden, weil ich möchte auch darüber hinaus bitte noch nicht gespoilt werden.
Ja. Und ich das werde ist mich jetzt zurückhalten, so, dass mir ja vorher nochmal gerade verraten, wie Folge 2 aufhört.
Ja, genau. Und was mir halt schon aufgefallen ist, das hat jetzt so, ich weiß nicht, ob das ganz das ist, was du kritisieren wolltest, aber ich fand's in den ersten zwei Episoden zumindest interessant. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt super oder schlecht finde. Eigentlich keins von beiden, aber es war interessant, dass wir eigentlich drei Genres nebeneinander haben, je nachdem, bei wem du gerade bist. Weil
okay, nämlich.
Bei der Lucy bist du halt im Vault mit dieser retrofuturistischen, also zumindest am Anfang. Sie geht ja dann raus. Dann bist du beim, wie heißt der, Maximus, hast du irgendwie so ein bisschen eine Jarhead-Wüsten-Afghanistan-Ödnis in so einem Army-Camp halt am Anfang, die auch sehr entsättigt daherkommt und eben nicht so bunt ist wie die Walls, wo du schöne, was ist das, Nebraska, Maisfelder hast und so. Und dann hast du noch so eine, ja, Cowboy-mäßige oder Western-mäßig angehauchte Geschichte um den Ghoul. Also gerade so diese Friedhofsszene, schaut ja aus wie irgendwie so ein Louisiana Swamp Western irgendwas. Noir nicht, aber nochmal was anderes. Und ich meine, ja, zum Ende hin, also zum Ende der zweiten Folge, kreuzen sich dann die Wege in diesem, was ist das eigentlich, so ein kleines Dörfchen. Wie ist das, Philly? Ich dachte schon, Philly, sie kommen jetzt nach Philadelphia, aber da sind wir auf der falschen Küste.
Ja, ich glaube, Philadelphia kommt im Vierer vor.
Okay, bin mir sicher. Also hier sind wir Philly mit F geschrieben, weil wir sind ja in der Gegend, ich weiß nicht, Westküste, oder? Soweit ich das weiß. Also ja. Wir sind am Anfang der Folge sind wir in so einer LA-artigen Stadt. Also laut Wikipedia ist es ja, LA.
Ja, ja.
Es schaut auch so aus, auch wenn die Gebäude, die dort sind, noch irgendwie retrofuturistische Kuppeln haben und so weiter. Aber es ist so ein LA-Ding. Ja, und dann nehme ich halt an, bleiben wir in der Gegend so ungefähr.
Da kann man vielleicht kurz dazu sagen, Fallout 1, 2 und ich glaube auch Tactics. Tactics war so mehr oder weniger, glaube ich, XCOM nur im Fallout-Universum.
Okay.
Die spielen, glaube ich, an der Westküste und ab Bethesda spielt es dann in der Ostküste.
Ah,
was okay. Rein von der Entwicklung her eigentlich ein ganz cleverer Schachzug ist, weil sie dadurch halt nicht allzu viel Bezug auf die Westküste und die bisherige Story nehmen müssen.
Mhm.
Was sie schon auch machen, natürlich so mit Anspielungen und so weiter. Aber im Prinzip sagen sie, wir machen einfach ein neues Szenario auf und können machen, was wir wollen.
Fair, das heißt, ja.
Also wenn du es, ich finde, man kann beim Spielen einfach wirklich auch mit dem Dreier anfangen.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, gibt es da durchgehende Lore irgendwie? Also jetzt
nein, also
Geschichte vielmehr, nicht Lore, sondern Geschichte.
Ich habe da jetzt nochmal relativ viel recherchiert auch und es gibt auch wirklich tolle YouTube-Kanäle, die sich da richtig hart reinnörden. Die Lore widerspricht sich teilweise ein bisschen in Kleinigkeiten okay. oder erzählt sich nochmal neu anders. Ich finde, die Welt gibt her, dass sie einfach eigenständige Abenteuer erzählt, die immer wieder Elemente aufgreifen, aber es nicht unbedingt auf Biegen und Brechen überprüft werden muss. Da müssen jetzt nicht 15 Leute gegenlesen, ob das eh mit der Sidequest aus Fallout 2 zusammenpasst und so weiter. Es tut der Welt irgendwie nicht weh, wenn es da halt ein paar Unstimmigkeiten gibt, finde ich. Und es gibt zum Beispiel auch in den späteren Fallouts, also ab dem Dreier, kommen dann halt auch Sidequests. Kann gut sein, dass man die nicht mal mitkriegt, weil sie wirklich im hintersten Winkel der Karte sind, die aber dann so ein bisschen Lovecraftian Mystery-Elemente reinbringen.
Hm, okay.
Es gibt einen DLC zum Dreier, Mothership Sita, wo du quasi auf ein Raumschiff gebeamt wirst, wo halt Aliens mit dir rumexperimentieren. Und wo du dann irgendwie einen Samurai aus dem 16. Jahrhundert befreist, der nur Japanisch redet und mit dem dann halt irgendwie durch die Gegend rennst.
Okay.
Also es ist, die Welt ist einfach, also mich erinnert es ein bisschen an Doctor Who. Das ist so ein bisschen, seid erstmal so richtig Design Thinking, kreativ, haut alles rein, was euch einfällt, dann macht man eine schöne silberne Retro-Futurism-Kuppel drüber und geht schon. Und das finde ich eigentlich sehr reizvoll.
Ja. Er erlaubt zumindest viel Diversität in den Geschichten, die man erzählt, ja. Mir ist jetzt gerade noch eins eingefallen, was ich, glaube ich, auch vor der Serie schon ein bisschen mit Fallout verbunden habe, und das sind irgendwelche Hunde-Companions, oder? Das wird ja dann auch von unserem Siggy Wilzig, den wir dann in den ersten zwei Folgen so ein bisschen mitbegleiten auch, der aber, glaube ich, nie in der Serie seine Namenseinblendung kriegt, oder? Also insofern wissen wir schon, dass er nicht wichtig ist, und ich denke halt, er stirbt dann am Ende der zweiten Season. Ja doch, er stirbt sicher, weil sie sägt ihm ja den Kopf ab. Das überlebt er dann, glaube ich, spätestens nicht mehr. Auch wenn es offensichtlich in der Welt medizinische Fortschritte im Sinne von diesen MedPack-ähnlichen Stimulanzpen oder wie heißen die?
Stimpads.
Ja, genau, also diese komischen Spritzen, die man sich reinhaut, und dann ist der Hund wieder quiekfidel, obwohl er gerade noch kurz vorm Abbruch
war. Ja, das sind halt die Medikids in der Welt.
Genau. Aber ich glaube, Kopf abtrennen überlebt man, glaube ich, jetzt eher nicht so.
Ich bin mir nicht mal so sicher.
Okay, mal schauen, was das noch bringt.
Ja, ich also jetzt wirklich, ohne dass das das Wissen ist aus den Folgen, die ich bisher gesehen habe oder den Spielen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man einen Kopf schon irgendwo wieder auf dem Roboterkörper drauf kleben kann oder so.
Futurama-Style.
Ja, ja, also würde ich der Fallout-Welle jetzt nicht absprechen.
Okay, okay.
Dass der nicht irgendwann nochmal redet, der Kopf.
Na gut.
Ja.
Aber was habe ich geredet? Genau, die Hunde.
Was ich noch sagen wollte zu den Stimpacks, es gibt auch dieses, wie heißt's, Runaway oder so. Weil du halt im Spiel, und das ist eigentlich auch ganz reizvoll, du musst halt, du kannst, glaube ich, trinken, um deine Energie aufzufüllen oder so.
Mhm.
Nur es ist halt jedes zweite Wasser verseucht. Also wenn du das einfach so in den Fluss gehst oder so eine Lacke trinkst, dann steigt halt deine Radioaktivität. Und wenn die halt zu hoch ist, musst du wieder so Pads gegen Radioaktivität halt nehmen, okay, damit die wieder runtergeht. Und das musst du halt auch immer so balancen.
Ja, okay, verstehe. Ja, und auch das kommt in der Serie vor, aber ich habe mir noch nicht wirklich einen Reim drauf gemacht. Die Währung ist ja Bottle Caps, oder?
Mhm.
Weiß noch nicht ganz, wie das funktioniert, weil das ist so ein bisschen wie bei John Wick, wo ich das Gefühl habe, was ist jetzt eine Münze? Ja, da kann ich mir ein Bier kaufen oder einen Auftragsmord auf den US-Präsidenten anfordern.
Ja. Ich würde sagen, schau dir die Serie The Continental an, da geht es um diese Münze.
Ja.
Aber ich bin jetzt in Folge 2,5 und habe noch immer nicht verstanden, was die Münzen eigentlich sind, obwohl es viel um die Münzen geht. Ja, was Fun Fact, du kannst im Spiel aus den Bottle Caps, die du halt random findest, so wie es halt in Skyrim Gold am Boden findest du halt hin und wieder diese
Käseleiber,
Chromkorken. Du kannst aus denen Minen basteln. Also wenn du zwei hast und ein bisschen Sprengstoff-Skills hast, kannst du halt quasi deine Währung zu Minen umbauen.
Okay.
Na, also halt, musst dich halt entscheiden, will ich lieber das, was in die Luft fliegt, oder will ich lieber was bezahlen?
Geld oder Minen.
Erinnert mich an das fantastische und auch postapokalyptische Metro 2033, nicht das Spiel, sondern das Buch, wo AK-47 Munition die Währung ist. Was dann halt auch wieder entscheiden musst, okay, ist das deine gekillte Ratte, ist dir das jetzt zwei Schuss wert oder nicht?
Aha, okay. Und sonst musst du sie roh essen, oder was ist die Alternative?
Und sonst könntest du mit den zwei Schuss wahrscheinlich einfach den Händler da schießen.
Okay. Achso, du kaufst die Ratte, nicht du. Okay, jetzt verstehe ich's.
Ja, du kaufst die Ratte. Du bist in einer Station, wo einer frische russische Ratten grillt und.
In Fallout gibt es ja Hunde und Iguana. Also jetzt in der Serie.
Ja, im Spiel hast du dann, ich glaube, eine der ersten Begegnungen in Fallout 3 sind solche radioaktiven Ratten oder diese deppern Cockroaches.
Ja.
Die halt alle radioaktiv verseucht, dreimal so groß sind.
Genau, die Cockroaches sind ja sogar schon vorgekommen, und du hast mir dann so eine kryptische Nachricht geschickt. Ich habe die nach wie vor nicht verstanden. Ich muss sie nochmal lesen. Ob das denn, was hast du da geschrieben? Du wirst sehen, was ich meine, aber Deathclaw oder nur Grumpy große Ratte. Ich glaube, das ist noch nicht vorgekommen.
Doch, ich glaube schon.
Okay. Nämlich, ich weiß es nicht. Sollte man drüber reden oder lassen wir es lieber?
Naja, was passiert mit Maximus? Was macht Maximus?
Okay, also der Maximus, sollen wir generell mal so ein bisschen ganz grob über die Handlung drüber schreiben.
Ganz grob, ne? Ja, aber dann gehen wir es drei nach. Fangen wir bei Lucy an.
Genau, die ja im Vault 33. Ihr Vater ist aus 31, sie ist aus 33 und sie ist jetzt bereit, quasi eine Ehe zu schließen.
Aus 32, oder?
Genau, ihr künftiger Gatte oder Samenspender, wenn man so will, weil es geht ja alles um Fortpflanzung, wenn ich es richtig verstanden habe, hauptsächlich. Ja, Dinge, die man halt mit Cousins halt nicht machen sollte.
Ja.
Der kommt aus 32. Und sie erklärt sich bereit zu heiraten, kriegt dann ihr Hand-Me-Down Hochzeitskleid und große Feier und wir kommen dann drauf, ups, die Leute aus 32 sind schon längst tot, weil irgendwelche Raiders dort waren, unter Anführung von der Moldaver. Und ja, ihre eigenen Ziele verfolgen. Was dann darin endet, dass sie im Vault 33 viele Leute umbringen oder verletzen und sich dann in den Papa von der Lucy schnappen und wieder abhauen.
Kyle MacLachlan.
Genau, sehr cool.
An der Stelle, ich finde bei ihrer Story ganz cool, am Anfang, kommt schon so ein bisschen Fallout-Feeling auf, wie sie vor diesem Tribunal sitzt, die halt abstimmen, ob sie da ist, wo sie ihre Skills aufzählt. Das haben schon sehr, also sie zählt halt mehr oder weniger die Skills, die du im Spiel hast, auf.
Ah, also so okay.
Dialog und Stärke und so weiter.
Ja.
Und du hast im Spiel ja deine Skills jederzeit einsehbar am Pip-Boy, also auf diesem Handgelenkscomputer.
Mhm.
Der zeigt dir an, wie du, welche Skills du gerade hast und da levelst du auch auf und da ist dein Inventar und alles drin.
Ah ja, stimmt. Der Handgelenkscomputer kommt ja auch vor, weil da findet sie dann raus, dass der offensichtlich verstrahlt ist. Ergo muss er von der Oberfläche sein.
Ja. Also, ich habe natürlich gleich erkannt, dass das Raiders sind, weil sie einfach sehr unkultiviert waren.
Mhm, das ist mir aufgefallen. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht sind sie aber nur sehr hungrig, weil.
Ich habe es mir nicht nochmal angeschaut, aber ich glaube, sie haben auch keine Pip-Boys, wie sie da alle stehen. Das ist mir nämlich auch aufgefallen.
Ja, aber ist das was man sonst immer hat? Weil ich kann mir vorstellen. Ja,
Pip-People haben Pip-Boys.
Okay, weil ich stelle mir vor, das ist ja wahrscheinlich.
Pip, nicht Pit. Pip.
P-I-P. Gar nicht so. Hat ja wahrscheinlich ein Gewicht, oder? Was man dann immer an der Hand hat. Vielleicht hat man das nicht immer. Für Feierlichkeit legt man das vielleicht ab.
Was auch cool ist, ein Pip-Boy im Spiel, das hat, glaube ich, das Dreier eingeführt. Ich weiß nicht, ob es die Folgen schon haben. Wenn da jetzt irgendwas du siehst irgendeinen Raider oder irgendeinen Skorpion oder irgendwas am Horizont und du beschließt, dass du drauf schießt, dann kannst du entweder so Skyrim-mäßig, wie wenn du halt Bogen schießt oder wahrscheinlich auch bei Starfield, wenn du mit einem Piffen rumballerst, kannst du halt ganz typisch rollenspielmäßig draufpatzen und dann zeigt es dir an, okay, du hast voll daneben geschossen, weil deine Trefferwahrscheinlichkeit zu niedrig ist. Oder du kannst halt auch den Pip-Boy aktivieren, dann friert das Spiel nicht komplett ein, aber geht in eine extreme Zeitlupe, also eine richtig langsame.
Okay.
Und zeigt dir die einzelnen Körperteile von dem Gegner und wie hoch die Trefferwahrscheinlichkeit ist. Mhm. Und dann kannst du halt sagen, oh, die Trefferwahrscheinlichkeit für den Kopf ist gerade 15%, aber der rechte Arm ist bei 95%, die schießt mal eher auf den rechten Arm. Und dann siehst du schön, also dann aktivierst du quasi den Schuss und dann siehst du in einer schönen Animation, wie sie mit den Namen wegfetzt und so. Also es ist relativ bloody und macht sehr viel Spaß mit diesem Pip-Boy, die Gegner so richtig schön einzeln zu zerlegen.
Das hatte dann auch irgendeinen Namen bekommen, gell, dieses Zielsystem.
Ja, voll. Das war, glaube ich, für mich einer der großen Reize eigentlich bei Fallout 3, dass das eigentlich einfach sehr lustig war.
Okay.
Du siehst wieder eine extreme Zeitlupe auf dich zurennen und dann siehst du, jetzt ist der Treffer beim Kopf schon 95% weg.
Okay. Moment, das Pip-Boy, das VATS, V-A-T-S. Yeah. Okay. Also ich muss echt sagen, die Screenshots, die ich da auf der Wikipedia sehe, denen sieht man halt schon das Alter an von Fallout 3. Ja,
ja, es ist nicht mehr allzu hübsch.
Ja.
2009 oder wann ist es rausgekommen?
2008,
ja.
Ja. Das sind schon ein paar Jährchen, 16 Jahre, wow, okay.
Ja, deswegen würde ich wahrscheinlich eher mit dem Vierer einsteigen.
2015,
Die Bethesda-Spieler sind generell nicht immer die hübschesten.
Stimmt.
Also gerade so die Gesichter und so sind meistens halt einfach nicht so wirklich umwerfend schön.
Ja.
Naja, genau.
Ja, und sie beschließt dann die Lucy, dass sie ihrem Papa nachgeht. Also als einzige aus dem Bunker aus rausgeht, was sonst niemand tut, wenn ich das richtig verstehe. Also so wirklich nie. Ja. Wird nie getan. Ja. Also nicht selten, sondern tut niemand, oder?
Ja, außer du halt in Fallout 3 und in Fallout 4 und in Fallout 1.
Genau, aber im Bunker 33 wird das nicht getan. Ja. Sie lässt ihren Bruder zurück und geht dann raus und.
Der ein kleiner Taugenichts ist.
Ja, aber irgendwie ganz cute. Und ich finde es schön, dass er dazu steht, dass er ein Feigling ist.
Ich find generell diese Vault-Bewohner, sie sind naiv, aber sie sind so lieb naiv. So, wir werden die Welt wieder bauen. Heutzutage würde man das abwertend als Vogue bezeichnen. aber ich finde es irgendwie cute und die Lucy muss dann auf der Oberfläche eh sehr schnell rausfinden, dass die echte Welt da oben sehr hart und anders ist.
Ja. Genau, und in dieser echten Welt sehen wir dann auch nur diesen Maximus, der irgendwie so ein kleiner Popel von Rekrut ist in dieser Brotherhood.
Militärbasis, ja.
Wo man jetzt nicht so viel erfährt, aber es gibt offensichtlich diese coolen, nicht Space Marines, aber quasi Power Space Marines. Die Ritter, die Knights, und das sind halt die großen Helden und sie wollen halt alle dort irgendwie dem seine Stiefel putzen dürfen. Und ja, über den einen oder anderen Umweg kommt er dann dazu, dass er diesem Tidus zugeteilt wird, mit dem er dann auch auf die Jagd geht nach einem, ja, weiß ich nicht, mit so einem Gameboy-Printer ausgedruckten Fahndungsfoto.
Das habe ich ziemlich geil gefunden.
Ja, aber man hat ihn gleich erkannt. Ich wusste gleich, welcher Schauspieler da gemeint ist, lustigerweise. Bevor ich noch den Ziggy Wilczek gesehen habe, wusste ich schon, dass das da, wie haben sie vorher nachgeschaut, Michael Emerson, glaube ich, heißt der. Ja, wie gesagt, Lost, ja. Den habe ich sofort erkannt. Ja, und mit dem vom Michael Rappaport gespielten, wie hieß der, Tidus, geht er dann los und verprügelt dann noch irgendwie einen Bär. Und
ja, das habe ich gemeint, ist das ein Deathclaw.
Ah, okay.
Weil, also ich vermute, soll ein Deathclaw sein. Das sind nämlich irgendwie so ziemlich die gefährlichsten Gegner im Spiel oder die gefürchtetsten.
Oh, okay.
Aber ich habe da nochmal Screenshots gegoogelt und die haben irgendwie Hörner. Das sind irgendwie so radioaktiv mutierte Chamäleon-Monster-Viecher.
Okay.
Und sie haben auf jeden Fall Hörner. Drum war ich mir nicht sicher, ob das jetzt einfach ein mutierter Bär oder eine mutierte Ratte ist. Oder,
ich glaube, ein mutierter halt Bär war es, glaube ich. Weil ich glaube, sie sagen dann irgendwann mal Bär, aber ja.
Ja, dann verstehe ich ehrlich nicht, warum sie da keinen Deathclaw genommen haben. Ich meine, das Viech macht Kratzer in seiner Rüstung, in seiner Power Armor.
Ja.
Und ich meine, vielleicht kommt ein Deathclaw noch vor, who knows, aber da war ich mir einfach sehr unsicher.
Okay.
Warum ich diesen ikonischsten aller Monstren quasi nicht einbaue.
Ja, du hast ja noch eine Folge vor dir, vielleicht kommt es.
Genau. Und auf jeden Fall, ja, sorry für den Spoiler, also natürlich, vielleicht kommt in Folge 2, 3, 4, 5, vielleicht kommen da überall Deathclaws vor.
Etwas, was ich nicht mal kenne, aber ja, natürlich kommt das vor.
Na, aber was halt vorkommt, ohne dass das ein Spoiler ist, es kommt halt wirklich ein bisschen mehr dieses Mystery, das ich von Fallout erwarte. Dieses, was geht da vor, was könnte da dahinter stecken?
Okay.
Es kommt halt in der späteren Serie schon noch mehr raus.
Ja, sehr cool. Okay. Und genau, den dritten Handlungsstrang haben wir noch nicht besprochen, ja.
Ja, nämlich Mr., ich weiß nicht, wie er heißt.
Google. Cooper oder so? Heißt er Cooper? Ja. Cooper Howard, also als er noch ein lassoschwingender, was ist er, ehemaliger Filmstar oder so, oder? Wahrscheinlich so ein Cowboy-Darsteller.
Mhm.
Und genau, der ist am Anfang, also jetzt noch vor dem Bombenkrieg, ist er halt irgendwie so, verdient sich ein paar Kröten dazu, indem er auf irgendwelche Kindergeburtstagen von reichen Leuten im Lasso schwingt und mit seinem Pferd auftaucht. Aber...
Mit seiner Tochter?
Genau, mit seiner Tochter. Aber dann, ja, kommt eben das große Gebombe und der Zeitsprung und aus irgendeinem Grund lebt er dann diese 219 Jahre später immer noch, aber schaut jetzt ein bisschen anders aus und wird Ghoul genannt.
Ja.
Was so wirkt, als gäbe es nicht nur einen Ghoul, sondern als wäre das so eine Art Klasse oder ein Monstercharakter irgendwie. Die Ghouls?
Ja, ich weiß es nicht. Sind einfach Wasteland-Bewohner.
Mhm.
Also man weiß auch nicht genau, es gibt mehrere Theorien, wie die Ghoul entstanden sind in der Lore. Eine Theorie ist zum Beispiel, dass sie in einer Vault entstanden sind, die nicht ganz dicht war und wo halt ganz langsam Radioaktivität reinkommen ist, sodass sie schön langsam einfach mutiert sind. also nicht komplett verstrahlt, sondern sich halt mehr oder weniger angepasst haben und dann halt so zu diesen Ghoulen geworden sind. Und sie kommen halt in den Spielen auch vor, sind einfach Händler, manche sind böse, manche sind gut, sind einfach quasi wie Menschen, denen die Nase fehlt. Und die halt zumindest nicht altern. Sie können schon sterben, aber nicht altern.
Ja, und seine Figur, aus der wäre ich noch nicht ganz schlau, weil eigentlich dachte ich, er wäre eher so ein Sympathieträger, weil er ja doch in der Vorapokalypse ganz, ganz nett wirkt eigentlich, ganz integer.
Watch and find out.
Ja, genau, watch and find out. Aber jetzt ist er halt gerade dabei, dass er ein ganzes, also weil er wird halt dann eigentlich wieder rekrutiert, um auch jemanden zu finden, der dann sich als derselbe herausstellt, den auch die Knights suchen sollen. Und er...
Und den die Lucy schon getroffen hat.
Richtig. Und... Aber also wie sie, wo haben sich die getroffen?
Handlungsstränge verweben. Ja. Am Feuer. Am Lagerfeuer.
Stimmt. Wo also sie dann...
Sie hat ganz naiv ein Feuer angezündet und er kommt zufällig vorbei und sagt, holla die Waldfee, du solltest echt kein Feuer anzünden. Ich bin ein Netter, aber was ist, wenn ich ein Raider wäre?
Ja, genau. Oder? Er und sein Hund, ja.
Ja, und er hat sich, wichtig cool, noch, er hat sich am Anfang irgendwas in den Kopf gespritzt, das haben wir nicht gesagt.
Ja,
er hat sich
einen Chip oder genau, seine in den Geschichte Kopf können wir auch noch ganz kurz sagen. Er arbeitet in so einem Labor. Und das Labor ist, glaube ich, auch eher unterirdisch, oder? Also auch eher.
Ich find, okay, das hat dann du im brauchst sagen, oberirdisch ja ausgeschaut. Nein, okay. Das kommt, wo er ausbricht, finde ich, das schaut eher oberirdisch aus, so nach Lagerhallen, aber
okay.
Es spielt keine Rolle, ehrlich
gesagt. Ja, also, es wirkt jedenfalls so, als wären die auch eher abgeschottet in ihren Labors und machen da ihr Ding und gehen auch eher selten raus. Aber er muss halt dann entfliehen aus dieser, wie nennen sie das, Enklave oder so.
Sie sagen Enklave?
Na, sagen sie Enklave? Irgend sowas sagen sie.
Das wäre interessant. Ich habe da offenbar nicht genug aufgepasst, weil die Enklave...
Also ja, Enklave sagen sie, ja.
Ich glaube, die kommt in den Spielen so gar nicht vor. Mhm. Also sie kommt schon vor, aber nicht als Ort, den man besucht. Und die sind eigentlich mehr oder weniger die Oberbösen. Also die sind eigentlich so, die vor dem Krieg schon so ein Shadow-Government waren, die, also alle Verschwörungstheorien, die du über die USA kennst, quasi vereint. Also die im Hintergrund die Stränge ziehen und...
Aber ich habe es halt so interpretiert, als würden die sozusagen unter die Jurisdiktion der Brotherhood auch fallen, weil ja die Brotherhood da jetzt einen Abtrünnigen aus der Enklave irgendwie jagen muss. Das wäre jetzt meine Interpretation, du musst da jetzt nichts drauf antworten.
Ja, vielleicht kurz zur Brotherhood, ich weiß nicht, wie sehr das schon rauskommt. Ich weiß
ja, fast nicht, wie gar nicht noch rauskommt. Ja.
Die Brotherhood sind mehr oder weniger so die Überbleibsel vom US-Militär, die sich halt neu formiert haben und gruppiert haben zu so einem religiösen Technokult. Mhm. Sind eigentlich mehr oder weniger die einzigen, die die Power-Rüstungen haben, wenn du nicht gerade daherkommst und eine fladerst. Und also die Power-Rüstungen sind halt so die stärksten geilen Dinge in der Welt. Die sind ja auch auf jedem Cover von jedem Spiel drauf, in irgendeiner anderen Perspektive. Also die sind irgendwie das ikonische Ding. Und die wollen Vorkriegstechnologie suchen und archivieren und sammeln, aber nicht mit dem Ziel, um sie wieder zu verbreiten und die Menschheit quasi wieder zu altem strahlenden Ruhm zu bringen, sondern damit kein anderer sie kriegt, so von wegen. Wir finden die Atombombe, damit du sie nicht findest, so in die Richtung.
Mhm. Ja. Ja, und zurück zum Siggi. Genau, der experimentiert offensichtlich auch nebenbei noch ein bisschen, weil er hat einen geheimen Hund, der eigentlich, von dem eigentlich niemand weiß, den er selber hochzieht. Und genau, er experimentiert damit irgendwas, was wir nicht genau wissen, aber er injiziert sich irgendwas in den Kopf, was blau leuchtet. Was dann auch so wichtig ist, dass er sagt, hey, schneid mir den Kopf ab, nachdem ich tot bin und bring diesen Kopf dann eben zur, wie heißt sie, die Raiderin? Lee Moldaver. Weil das ist deine Eintrittskarte sozusagen, weil die Lucy natürlich ihren Papa sucht und der Papa ist bei der Moldaver und damit also
Moldaver hat einen Verzahrt.
Genau, den Verzahrt und damit sie irgendwie dazu bekommt, braucht sie halt einen guten Vorwand sozusagen. Und ja, der Transport des Kopfes dieses Wissenschaftlers mit dem enthaltenen blau leuchtenden Ding, das scheint ein ganz guter Schlüssel zu sein. Genau, das ist die Geschichte vom Willi, Siggi. Der hat so einen komischen Namen. Siggi Wilzig, den merke ich mir einfach nicht.
Siggi Wilzig. Ich habe beim Schauen nicht gecheckt, dass das Ganze nach den Spielen spielt und habe meine eigene Theorie zu diesem Kopf gehabt, die aber jetzt keinen Sinn mehr macht.
Okay. Ja, ich weiß natürlich auch nicht, dass das nach den Spielen spielt, weil ich keine Ahnung habe, wann die Spiele spielen und wie die zusammenhängen. Ja, und der wenn wir dann nochmal ganz kurz zum Tidus kommen, beziehungsweise zum Maximus. Der Tidus überlebt nämlich diesen Bärenangriff nicht so ganz, weil ihm der Maximus etwas desillusioniert. Genau, er ist sehr desillusioniert, dass dieser Ritter gar nicht so nobel ist, wie er immer geglaubt hat. Und deswegen verweigert er ihm so ein bisschen die Hilfestellung und lässt ihn dann einfach sterben und übernimmt die Ritterrüstung, um es besser zu machen.
Ich meine noch kurz was zu den Rüstungen sagen, weil die halt wirklich so dieses ikonische Ding sind und viele Leute, wenn sie die Spiele spielen, wahrscheinlich einfach auch drauf aus sind, dass sie diese Rüstungen kriegen. Ich habe die gar nicht so gern gehabt, weil du für die Rüstungen nämlich diese blöden Energiezellen brauchst. Und sprich, du hast ja diese supergeile Rüstung, die sehr stark ist, aber du musst halt ständig auch schauen, dass du diese Cores kriegst, damit sie einfach weiter funktioniert. Und ich glaube, ich bin dann einfach immer lieber ohne Power-Rüstung rumgerannt, sondern halt in irgendeiner anderen Rüstung und muss mich dafür nicht drum sorgen, dass diese blöde Energiezelle aufhört und ausgeht.
Okay.
Aber viele Leute, glaube ich, lieben diese Dinge, weil sie stark sind und dir so ein Power-Gefühl geben. Space Marines halt.
Ja, genau, Space Marines. Auch, man ist dadurch auch gleich mal einen halben Meter größer als alle anderen Leute, wenn man da so drin sitzt oder steht, wie in so einem kleinen Roboter, den man dann steuert. Ja, genau. Und dann haben wir eben noch den Ghoul, der wird rekrutiert, um den Sigi zu finden. Aber die Leute, die ihn rekrutieren wollen, derer entledigt er sich dann sehr schnell und macht halt sein eigenes Ding. Aber trotzdem ist er übernimmt den Plan von denen, oder? Weil da ein sehr hohes Kopfgeld drauf aus ist.
Ja.
Und macht sich dann eben selber auf, um den zu jagen. Und der große Showdown passiert dann eben in Philly, wo unsere drei Figuren aufeinandertreffen. Und Maximus gerade so noch mit der Lucy entkommt und den Sigi eben noch mitzahlen kann irgendwie, aber der ist dann schwer verletzt und sein Hund muss auch zurücklassen, wobei der Hund dann tatsächlich vom Ghoul wiederbelebt wird, wo ich mir wieder gedacht habe, vielleicht ist er doch nicht so böse. Aber er hat auch gerade ziemlich viele Leute in diesem Dorf umgebracht, also vielleicht ist er doch nicht so nett. Ich weiß es noch nicht ganz, was ich von dem Ghoul halten soll, aber ja, ich glaube, das ist auch bewusst so.
Was ich cool finde bei seinem Charakter, ist halt tatsächlich die Pre-War-Szene.
Mhm.
Weil sie dir einen Einblick in die Fallout-Welt geben, die du aus den Spielen halt nicht so kennst.
Okay.
Erstens, außer beim Vierer, das Vierer fängt tatsächlich auch in einem ähnlichen Szenario an, dass du in deiner Siedlung stehst und alles ist Happy Family Life und dann rennst halt rauf zum Bunker und siehst quasi, während du in dem Bunker mit dem Lift runterfährst, siehst du am Horizont die Bomben hochgehen.
Mhm.
Aber prinzipiell erfahren wir, glaube ich, in den Spielen so nicht wirklich viel über die Welt davor. Also, du siehst das nicht. Du liest viel drüber und so weiter, aber du siehst das halt nicht. Und das ist quasi schon ein bisschen ein Mehrgewinn von der Serie für die Leute, die die Spiele kennen.
Okay. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Punkt, warum ich mit Bethesda nicht ganz so warm werde. Ich lese, obwohl ich so gern lese, in Spielen irgendwie tue ich es nicht so gern. Diese ganzen Lore-Geschichten, die man dann lesen, quote-unquote muss,
sagt mir immer nicht so. Nervt mich auch. Wie würdest du Philly beschreiben, die Stadt, Dorf, was auch immer?
Ja, eher Dorf, das ist so ein kleines, ich weiß nicht, so wie der Hauptplatz von einem Western-Dorf, wo dann das Duell stattfindet irgendwie, oder Mandalorian Town.
Aber hast du nicht so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie in einem Krater ist? Also, dass es immer so runtergeht, wenn du reingehst, dass du immer so runter musst?
Krater? Ja, jetzt, wo du sagst, schon, also da war schon irgendwie so ein Niveauunterschied und sie gehen ja auch durch so einen Tunnel. Ich dachte eher, dass sich da ein Wall aufgeschüttet haben oder gebastelt haben aus Schrott, dass das innerhalb von so einem Wall ist. Aber irgendwie, ja, ringförmige Struktur, das stimmt, ja. Irgend sowas.
Weil Fallout 3, sobald du aus dem Bunker raus bist, ich vermute mal die meisten, weil wenn du einfach geradeaus rennst, kommst du recht schnell hin, kommst du nach Megaton. Und ich habe erst gedacht, dass das Megaton sein soll, was natürlich von der Geografie her überhaupt nicht zusammenpasst, weil wir an der Ostküste sind im Spiel. Aber ich habe halt geglaubt, dass sie quasi für die Serie dieses Element quasi kopiert haben, damit man Wiedererkennungswert hat. Und das ist halt eine Stadt oder halt ein Dorf, das so ähnlich ausschaut, in so einem Krater drin, um eine Atombombe gebaut, die nicht explodiert ist. Also die ist runtergekracht, hat den Krater in den Boden gerissen, die steckt in der Mitte und sie haben rundherum in den Krater diese Stadt gebaut.
Und hoffentlich vorher die Atombombe entfernt.
Und da würde ich ganz kurz gern einfach noch eine der ersten Missionen kurz beschreiben, damit man so ein bisschen einen Einblick kriegt, wie die Struktur quasi im Spiel ist.
War das jetzt 4 oder 3?
3. Okay. Also ich glaube, da darf man spoilern, das ist eine der ersten Missionen und das Spiel ist recht alt.
Ja.
Also du kommst nach Megaton auf der Suche nach deinem Vater, was wir aus der Serie kennen.
Mhm.
Und ein gewisser Mr. Burke quatscht dich an und sagt, hey, spreng doch bitte die Bombe da in der Mitte. Mir geht das Dorf da am Arsch. Und dann, wenn du die Bombe gesprengt hast, kommst du mir in den Tenpenny Tower, der ist dort und dort, Kartenmarkierung, und kriegst du Belohnung. Und jetzt könntest du, ganz lustig, um die Bombe sind lauter Leute, die Bombe anbeten, also diesen Bombenkult irgendwie entwickelt haben.
Okay, also die Bombe ist noch in einem Krater.
Ja, die steckt da drin und tickt vor sich hin zu quasi. Und das Wasser rundherum ist ordentlich verseucht und ja. Auf jeden Fall könntest du jetzt natürlich die Bombe sprengen. Oder aber, du laufst zum Sheriff und sagst ihm, Servus Lukas, der Mr. Burke will die Bombe sprengen. Mhm. Und der Sheriff sagt, oder du gehst gleich zum Sheriff und der sagt, hey, entschärf doch mal die Bombe. Mhm. Die ist mir zu riskant. Und also wenn zum Beispiel dein Sprengstoffskill hoch genug ist, kannst du die Bombe einfach entschärfen. Oder du sprengst sie und holst dir vom Mr. Burke die Belohnung.
Man bringt aber auch viele Leute um damit, oder?
Natürlich, in der Stadt einfach. Oder du gehst zu Mr. Burke, sagst ihm, hey, Basti, ich mach das für dich. Rennst dann zum Sheriff, sagst ihm, hey, der Mr. Burke will dich sprengen. Dann rennt der Sheriff zu Mr. Burke. Dann erschießen sie sich irgendwie gegenseitig oder so. Und du kriegst dann zum Dank, weil du die Stadt gerettet hast, ein Haus in der Stadt.
Oh. Ich glaube, also, das würde ich mir aussuchen, die.
Naja, du weißt es ja nicht. Also, blöd gesagt, ich hätte wahrscheinlich naiv einfach die Bombe gesprengt. Weil ich damals noch nicht so Rollenspiel erfahren war. Aber ich habe halt, glaube ich, im GamePro-Video oder so habe ich gesehen, dass man halt auch, dass ich mir einfach dem Sheriff erzählen kann. Und habe es dann halt auch so gemacht und bin so zu meinem ersten kleinen Häuschen gekommen.
Sehr schön. Aber das heißt, wenn du die Bombe sprengst, dann fehlt da einfach ein Dorf in dem Spiel, was dann auch
ich weg vermute, ist, dass dann, also wenn du die Bombe sprengst, dann läuft es so ab, dass du zu Mr. Tenpenny, also in diesen Tenpenny Tower gehst, zu Mr. Burke, dem den Zünder gibst, dann stehst du mit ihm am Balkon, das ist so quasi ein letztes Hochhaus, das noch irgendwo in der Gegend steht. Mhm. Und er sagt, glaube ich, irgendwie, dass im Megaton, dass ihm das die Aussicht ruiniert oder so. und dann siehst du halt einfach die Atombombenexplosion am Horizont und ja, dann kriegst du halt, glaube ich, stattdessen ein Zimmer im Tenpenny Tower.
Ah, schlecht, ja.
Fun Fact, die Mission ist in Japan nicht enthalten.
Ja, aber die Spieler generell sind in Japan?
Ich glaube schon, aber dass du wirklich die Bombe zündest, das haben sie rausgenommen.
Okay. Okay.
Ja gut, eine crazy Welt, dieses Fallout.
Durchaus. Ich freue mich noch mehr zu lernen, aber ja.
Ja, ich bin gespannt, was du noch weiter dazu zu sagen hast. Für mich ist es dann eben, wie gesagt, ab Folge 4 cooler geworden. Und ja. Bin gespannt. Ich glaube, es dürfte recht erfolgreich sein. Also zumindest tut Amazon immer so, als wäre es gerade auf Platz 1 der Charts.
Man sieht auch nicht, dass man das nicht kaufen kann, aber es wirkt auch so, als wäre Social Media durchaus auch drauf angesprungen. Liest man hin und wieder
ich bin irgendwie in der
positivere Meinungen.
Social Media faul und müde. Ich kriege gerade gar nichts mit.
Ja, es ist auch nicht repräsentativ. Also wie gesagt, sie haben halt, vielleicht hat auch jemand Geld investiert und pusht diese positiven Erwähnungen.
Das weiß ich nicht mal, ob sie das machen, aber ich meine, sie haben halt auch echt fettes Marketing. In jeder Bushaltestelle in Wien hängt das Fallout-Poster. Mm. Und das, finde ich, ist eigentlich schon recht mutig für eine Serie, die doch sehr nischig ist. Weil die Spieler sind zwar beliebt, aber schon eher nischig. Und ich finde vor allem auch, das Poster ist relativ nichtssagend. Also du hast halt zum Beispiel die Charaktere drauf und dann hast du halt auch so diese Nuka-Cola-Chromkorken in der Gegend rumfliegen. Mhm. Ich weiß es nicht, wenn ich keinen Bezug dazu hätte, ob ich dann sagen würde, hey, das schaut noch was aus, was mich wirklich interessiert. Ich will wissen, was mit dem Chromkorken da los ist.
Mhm. Okay. Mhm. Ja, aber es freut mich, wenn du sagst, da kommen noch Mysteries und werden die vielleicht auch sogar aufgelöst, who knows. Da freue ich mich dann schon drauf, ja.
Ja, was halt auch eins der großen Sachen bei den Spielen ist, dass du eben diese Vaults hast. Du kommst aus einer, aber es gibt natürlich noch diese ganzen anderen Vaults. Mhm. Und jede Vault ist eigentlich ein bisschen anders und du hast in jeder Vault Mysteries zu entdecken. Und viele von den Vaults, wo du reingehst, sind halt schon ausgestorben und du kannst halt so posthum dann durch Environmental Storytelling rausfinden, was eigentlich abgegangen ist, was hinter der Vault steckt.
Ah, cool.
Und so weiter.
Jeder Vault hat eine eigene kleine Geschichte.
Genau, und das macht halt einen großen, großen Reiz aus. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, ohne zu spoilern. Es kommt in der Serie auch ein bisschen raus.
Aha.
Ja. Ich schweige nun und auf cool. Wiederschauen. Ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt.
Ja, wunderbar. Dann können wir ja auch langsam unsere Eskapode zum Ende führen, oder?
Ja, ich habe noch eine Checkout-Question.
Ja, bitte, gerne doch.
Also ich sag dir jetzt ein paar Vault-Namen und du sagst mir, in welcher Vault du leben willst.
Moment, okay? Moment. Namen? Ich dachte, das sind immer nur Ziffern.
Ja, ja, Vault-Ziffern.
Achso.
Ich biete dir an, also ich bin jetzt, du überlegst dir in der Prä-Kriegswelt, eigentlich wäre es sinnvoll, sich einen Bunkerplatz zu reservieren, weil der Krieg ist am Eskalieren.
Ja.
Ich kann dir anbieten Volt 15, Volt 68, Volt 77, Volt 106 oder Volt 101.
Okay, ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, wie diese Ziffern zustande kommen, aber ich denke mit der 106 oder was war die höchste Zahl?
Also ich kann dir sagen, in den Spielen ist es tendenziell so, dass die niedrigen an der Westküste sind und die höheren eher an der Ostküste.
Okay. Aha, so funktioniert es. Ich dachte jetzt, vielleicht sind die mit höheren Zahlen die neueren und ich gehe dann lieber in einen der neueren.
Kleiner Spoiler, die vielleicht besser ausgestattet. Das sind alle geschissen, das kann ich dir gleich sagen.
Okay, dann ist schwierig. Ich nehme jetzt trotzdem, ich sag nochmal die Zahlen 15, kann ich mir erinnern?
15, 68, 77, 101 oder 106.
Also die 69 ist nicht dabei.
Ah doch, das ist 69. Entschuldigung, ich hab zu schief geschrieben, das ist 69.
Was denn, muss man sagen, nice, jo, nice. 69,
Du nimmst 69?
Ja, sicher, nur for the jokes.
For the jokes. Okay, also kurz, meine Frage kam zustande. Ich wollte schauen, wie viele Volts es gibt. Man weiß es nicht genau. Also es ist noch nicht in der Lore geklärt, wie viele Volts es gibt.
Okay, aber es gibt mindestens dreistellige Anzahl.
Es gibt mindestens drei Stellen. Es sind nicht alle. Also es kann durchaus sein, dass im nächsten Fallout dann irgendwie Volt 19 vorkommt, die bisher noch nicht vorkommen ist oder so. Mhm. Es gibt auch einige, die wieder rausgelöscht worden sind, obwohl sie schon geplant waren, weil sie einfach keine Zeit mehr für die Entwicklung gehabt haben und so weiter.
Okay.
Auf jeden Fall, du hast dich für Volt 69 entschieden. Du ziehst glücklich ein. Sie ist verschlossen. Die Bomben gehen draußen hoch. Du bist in einer Volt, die leicht überbevölkert ist, mit 1000 Leuten, wovon nur eine Frau ist.
Das ist jetzt echte Fallout-Lore, oder hast du das ausgedacht?
Das ist echte Fallout-Lore.
Um Gottes Willen. Ich glaube, da will man nicht zu genau drüber nachdenken.
Also, ja, wenn man die Spiele kennt, ich weiß es nicht, ob ich das spoilern darf oder nicht.
Es ist völlig
klar in den Spielen, aber in der Serie ist es noch nicht ganz klar.
Okay. Spoilern wir lieber nichts. Es klingt ziemlich problematisch, sage ich jetzt mal vorsichtig. Nicht so nice, wie die Zahl das vermuten lässt. Ich bin einfach immer für dumme Gags zum haben. Also insofern war die Entscheidung, glaube ich, nicht die beste.
Alles andere wäre auch nicht viel besser gewesen.
Das habe ich mir schon gedacht. Das ist wahrscheinlich.
Ich glaube, ich wäre am liebsten in 106.
Pest und Cholera, oder? Okay. 106, was ist da?
Da wären psychoaktive Substanzen in die Luft verbreitet.
Sehr schön. Okay. Ja, liebe ZuhörerInnen, schickt uns auch euren Lieblingsvault, wenn ihr einen habt. Oder Feedback zur Sendung, Feedback zur Serie Fallout, wenn ihr uns was über die Spiele erzählen wollt. Wir hören gerne alle oder lesen vielmehr alle eure Nachrichten. Ihr könnt uns eine Mail schicken. eskapoden@kinofilme.com ist die Adresse. Ihr könnt einen Kommentar auf der Website hinterlassen. kinofilme.com/eskapoden. Und sonst, ja, theoretisch sind wir noch auf Twitter bzw. X als @eskapoden, aber dort ja nicht aktiv. Aber natürlich, für alle Podcast-Bedürfnisse sind wir bei den Plattformen eurer Wahl zu finden und freuen uns dort über Reviews und Follows und Likes und was es nicht alles gibt. Und sonst erzählt es einfach euren Freunden von uns, das freut uns auch sehr. Ja, du hast eh schon gesagt, du bist etwas Social-Media-müde, möchtest du trotzdem irgendwas erwähnen?
Momentan gerade nicht, das ist gerade alles.
Alles klar, dann ihr könnt uns natürlich über die genannten Kanäle beide erreichen. Also wenn ihr den Jo was fragen wollt, dort einfach hinschicken.
Gerne.
Ich bin zwar noch auf Social Medias, aber ja, semi-aktiv. Am ehesten noch bei Blue Sky als Modric. Auch auf X Modric. Und bei Mastodon bin ich auch Modric. Aber genau, wer noch mehr von mir hören will, kann gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Den findet man auch auf kinofilme.com/podcasts. Und ja.
Worum geht es in der aktuellen Folge?
Was haben wir zuletzt besprochen? Den neuen Taika Waititi-Film Next Goal Wins, der jetzt auf Disney Plus ist. Und der nächste wird dann das Civil War. der neue schön. Alex Garland-Film, auf den wir uns beide sehr freuen. Ne? Ja, für heute, wir verabschieden uns, hoffen, wir hören uns bald wieder. Macht's es gut, Baba.
Ciao, ciao.